Die Malediven. Jeder kennt sie und eine Reise dorthin ist der Traum vieler Menschen. So auch unserer, vor allem auch im Hinblick auf unser Tauchhobby. Heute erfährst du von meinen Erfahrungen dort und meine Empfehlungen, die ich dir weitergeben möchte. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Vor kurzem gab es ja eine Reisefolge über Laos. Laos haben wir im Rahmen einer großen Weltreise im Jahr 2014 bereist. Hör dir gern die Folge an, falls du es noch nicht getan hast. Folge 63 wäre das. Und der Inselstaat, um den es heute gehen soll, gehört ebenfalls zum asiatischen Kontinent, liegt im Indischen Ozean und war damals die erste Etappe dieser Reise vor 10 Jahren. Die Republik Malediven, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe. Was uns vor allem an den Malediven reizte, war ja das türkisblaue Meer, dieses ganz klare Wasser und die Aussicht auf Tauchen mit Walhaien, was vielleicht ganz oben auf der Agenda eines jeden Tauchliebhabers steht. Ich weiß es nicht, auf unserer Agenda steht es oder stand es. Mittlerweile haben wir tatsächlich schon mal einen gesehen, wenngleich auch nur in kurzer Form. In Mexiko war das, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und jetzt möchte ich dir einfach heute erstmal davon erzählen, wie unser kleiner Urlaub auf den Malediven so abgelaufen ist. Die Malediven bestehen aus mehreren Atollen mit insgesamt 1.196 Inseln, von denen 220 von Einheimischen bewohnt sind und 144 für touristische Zwecke genutzt werden. Ich habe dazu unterschiedliche Zahlenangaben gefunden, also die 1.196 waren immer gleich, aber wie viele jetzt von Einheimischen bewohnt sind und wie viele jetzt zu touristischen Zwecken genutzt werden, hat sich etwas unterschieden. Ich habe jetzt mal diese Zahlen gewählt und da kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wir die Qual der Wahl hatten bei dieser großen Auswahl, wo wir denn jetzt wirklich bleiben wollen. Wir entschieden uns schließlich dann für das Inselresort Angaga im südlichen Ari-Ari-Atoll, weil wir gelesen hatten, dass man von dort eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, Tauchausflüge mit Walhaien unternehmen zu können. Und da das ja unser Ziel war, war es damit entschieden. Leider gab es aber einige Unwegsamkeiten, die den vermeintlichen Urlaub im Paradies ordentlich durcheinandergebracht haben, muss ich sagen. Aber wir fangen mal vorne an. Als wir noch keine Kinder hatten, konnten wir dank Benjamins Job als Pilot den größten Teil der Reise Standby fliegen. Das bedeutete, dass wir kein festes Ticket hatten, sondern auf gut Glück an den Flughafen gefahren sind, dort auf einer Warteliste standen und bei den meisten Reisen war es dann auch so, dass wir einen Sitzplatz bekommen haben. Und das ist schon jedes Mal sehr aufregend, weil man dann tatsächlich oft bis zur letzten Minute des Boardings auf die Folter gespannt wird, ob man jetzt mitkommt, ob nur einer mitkommen würde, ob man vielleicht sogar zusammensitzen kann etc. Und das klappt eben manchmal nur, wenn zum Beispiel ein Gast nicht kommt oder ein anderer Flieger Verspätung hat, sodass mehrere Gäste den Anschlussflug nicht erreichen und so weiter. Seit wir Kinder haben, fliegen wir aber nicht mehr auf diese Art und Weise, weil es viel zu riskant ist. Also ich kann mich schon noch auch an Nächte im Terminal erinnern, weil wir mehrere Flüge nicht bekommen haben und dann an viele Stunden der Recherche, welche Alternativrouten man jetzt wählen könnte, um von A nach B zu kommen. Das kannst du mit kleinen Kindern nicht machen. Also vielleicht später mal wieder, wenn sie größer sind und so das unter dem Aspekt des Abenteuers sehen können und dann auch solche Extremsituationen aushalten können. Und da muss man dann schon einigermaßen gefestigt sein, um nicht am Rad zu drehen. Weil, wenn man nicht weiß, wie man nach Hause kommt, ist das nicht immer so einfach. Also deswegen ganz klar, momentan mit den Kids lieber einen Sitzplatz kaufen, wie jeder andere auch. nebeneinander, am besten alle vier nebeneinander, dann ist die Reise sehr viel angenehmer und komplikationsfreier. 2014 war uns das Glück aber hold und wir flogen dann schließlich über Doha nach Malé, der Hauptstadt der Malediven, und von dort konnte man dann per Wasserflugzeug zu den einzelnen Inseln. Ein absolutes Abenteuer, für mich auch das erste Mal mit einem Wasserflugzeug und war schon ziemlich aufregend. Von Frankfurt aus fliegt übrigens aber zum Beispiel auch Condor direkt nach Malé in knapp 10 Stunden. Das kam aber für uns damals ja nicht in Frage, weil wir mit dieser Fluggesellschaft nicht Standby hätten fliegen können. Ja, und da wir ja viele Wochen unterwegs sein würden und auch unser ganzes Tauchgerödel dabei hatten, hatten wir tatsächlich nicht wenig Gepäck, was dann dazu führte, dass bei diesem Wasserflugzeug auch ganz genau geguckt werden musste, wie schwer man selbst ist und wie schwer das Gepäck ist, das man mit sich führt. Denn so kleine Maschinen dürfen nicht überladen werden und müssen natürlich auch genug Treibstoff getankt haben. Denn abstürzen will ja keiner riskieren, ne? Es ging aber alles gut. Also wir sind ja hin und her gekommen. Ich bin ja auch noch da. Und ja, der Ausblick aus diesem Flugzeug auf das wirklich von oben surreal aussehende türkisblaue Meer, die weißen Sandstrände und die Atolle, das war schon atemberaubend und wirklich genauso schön, wie man es sich vorstellt oder wie man es vielleicht von Bildern oder Videos her kennt. Ich glaube, die Malediven sind deswegen für zum Beispiel viele Brautpaare so ein Hochzeitsreiseziel, weil es einfach sehr, sehr besonders ist, auf einer ganz kleinen Insel in einem hübschen Resort zu wohnen, so direkten Zugang zum Meer zu haben, in einer traumhaften Kulisse. Das ist einfach, ja, paradiesisch und definitiv ein Traum. Wir beide wurden auf dieser Reise allerdings krank, weswegen unser Start im Paradies nicht besonders paradiesisch war, muss man sagen. Denn wenn du einen Tauchurlaub planst, aber dank Schnupfen nicht mal den Druckausgleich an Land schaffst, sieht's halt leider erstmal schlecht aus, ne? Und die ersten Tage mussten wir uns also mit Ausruhen und Spazierengehen begnügen. Und dazu musst du vielleicht wissen, dass Angaga so klein ist, dass man in einer halben Stunde einmal komplett um die Insel gelaufen ist. Also so wirklich viel zu machen war da jetzt nicht. Trotzdem war es natürlich wunderschön. Also es ist eine sogenannte Barfußinsel, das heißt wirklich überall ist Sand, sogar im Restaurant, sodass man eigentlich tatsächlich ganztägig keine Schuhe bräuchte. Und dann dieses kristallklare Wasser, die Inselmitte schön grün mit frei fliegenden Wellensittichen und dann diese Bungalows, die mit Schaukel und Sessel auf der Terrasse mit Meerblick ausgestattet waren. Deine eigenen privaten Strandliegen direkt vor der Tür. Oder es gab auch Bungalows, die über einen Steg erreichbar waren und so direkt über dem Wasser erbaut waren. Ja, das ist schon toll, ne? Kannst du dir vielleicht jetzt vorstellen. Bei Instagram poste ich dann auch mal ein Bild davon. Ja, gesund werden, zumindest so, dass Tauchen möglich war, haben wir in diesem Idyll schließlich schon geschafft und auch dann uns vor Ort nach den Möglichkeiten erkundet. Leider muss ich da aber auch ein Leider anfügen, denn wir hatten mit der Tauchbasis nicht wirklich Glück. Wir haben final nicht ganz herausgefunden, was das Problem war, aber die Betreiber der Tauchbasis schienen irgendwie ein Pärchen zu sein, was aber zumindest zu dem Zeitpunkt unserer Reise irgendwie im Clinch miteinander zu sein schien und wohl auch kurz davor war, dort seine Zelte abzubrechen. Und das hat man halt gemerkt. Denn irgendwie war die ganze Zeit so eine komische Stimmung, so unterschwellige Sticheleien und irgendwie so ein, ja, ganz komisches Ambiente, was man da gespürt hat. Und das macht das Ganze halt so ein bisschen unparadiesisch, würde ich sagen. Vor allem, weil wir die Erfahrung haben, dass so Tauchbasismenschen immer super gechillt sind und Freude daran haben, ihr liebstes Hobby zum Beruf gemacht zu haben und dir da die Schönheit der Natur unter Wasser zeigen zu können. Ne? Und dieses Gefühl kam halt null rüber. Trotzdem hatten wir ein paar schöne Tauchgänge. Und vor allem ein absolutes Highlight. Und zwar war das ein Fluoreszenz-Nachttauchgang. Dafür musst du mindestens als Open Water Diver zertifiziert sein, also du solltest auf jeden Fall einen Tauchschein besitzen, sonst kannst du das nicht machen. Und dann wirst du ausgestattet mit einem speziellen UV-Licht und mit einer Maske mit so einem gelben Filter drauf. Sobald dann die Sonne untergegangen ist, gehst du ins Wasser und dann einfach nur krass. Denn die Unterwasserwelt um dich herum leuchtet plötzlich in roten, gelben, grünen oder auch violetten Farben. Und das war Wahnsinn, einmalig einfach. Eigentlich ist es ja schon immer so ein bisschen spooky, einen Nachttauchgang zu machen, denn man sieht ja tatsächlich nur das, was so im Schein der Taschenlampe beleuchtet ist, ja, und man kann nicht vorausschauen oder siehst nicht, was neben dir ist oder gar hinter dir. Das kann schon auch ein bisschen unheimlich sein, aber diese Farben, also dieser Anblick dieser Farben, vor allem diese Anemonen und ja, das war so krass, dass ich dieses Erlebnis auf gar keinen Fall missen möchte. Und du kannst dir das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie in dem Film Avatar von der Skurrilität her. Also ja, einfach cool. Aber auch da habe ich leider blöderweise eine kleine Negativ-Story, denn was mir während oder sogar eigentlich noch vor dem Tauchgang passiert ist, ist, dass ich mit dem Oberschenkel an einer Koralle entlang geschrappt bin, weil der Einstieg so flach war. Und ich hatte nur einen Shorty an, also einen Tauchanzug mit kurzen Beinen. Und ich habe diese Koralle einfach übersehen. Und du musst wissen, harte Korallen können echt messerscharf sein. Das bedeutete dann, dass ich ja eine offene Wunde am Oberschenkel hatte. Und dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sich das in Kombination mit Salzwasser so angefühlt hat. Also nicht ganz so entspannt, sage ich mal. Auf der anderen Seite heilte es danach recht flott wieder, weil Salzwasser in dem Moment einfach auch desinfizierend war. Also hatte es auch einen Vorteil. Insgesamt also ein Mega-Erlebnis. Hingegen der geplante bzw. erhoffte Tauchausflug zu einem Walhai-Spot musste wegen zu starken Winden leider abgesagt werden und wurde in der Zeit, in der wir auf der Insel waren, auch nicht wiederholt. Ja. Das war für uns persönlich natürlich irgendwie wieder so ein Dämpfer im Paradies, weil wir ja eigentlich nur deswegen genau diese Insel ausgesucht hatten und ja nicht damit gerechnet haben, dass da nur einmal die Woche hingefahren wird und wenn du halt Schlechtwetter erwischt hast, dass du dann einfach für den Rest der Woche Pech gehabt hast. Und ich sag mal, gegen Wetter kann ja nie irgendjemand was unternehmen. Aber die Kommunikation mit der Tauchbasis war da leider echt beschissen, wenn ich das so sagen darf. Und ja gut, auch wenn die jetzt andere Dinge im Kopf hatten, so wie ich ja gerade vorhin beschrieben habe, ist doch irgendwie so der Kunde König, finde ich nach wie vor. Ich meine, gerade das Tauchhobby ist jetzt nicht das günstigste und irgendwie erwartet man dann schon ein bisschen Service. Naja, gut. Mein persönliches Fazit zu den Malediven ist im Prinzip, wenn du absolute Ruhe suchst und dir ein Restaurant und zwei Bars, denn mehr gab es nicht, für deine Zeit vor Ort ausreicht, einen Bungalow mit direktem Strandzugang und Meeresrauschen in der Nacht haben möchtest und dir die Decke nicht auf den Kopf fällt, wenn du nur recht kurze Wegstrecken zurücklegen kannst, dann ist Angaga die richtige Insel für dich. Wenn du aber nicht nur paradiesische Strände und türkisblaues Wasser genießen möchtest, sondern ein bisschen mehr von den Malediven erleben möchtest, dann rate ich dir tatsächlich zu einer größeren, lebhafteren Insel oder gar zu Inselhopping. Das ist dann sicher etwas abwechslungsreicher und ja, wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt nicht tauchen würden, dann wäre uns schon sehr fad gewesen. Aber das ist Typsache, ne? Das ist einfach Typsache. Ich bin auch niemand, der tagelang nur am Strand liegen kann. Ich muss zwischendurch immer mal was unternehmen. Meine Traumdestination ist es also nicht geworden, sowohl von dem Angebot vor Ort als auch von den Tauchbedingungen. Da haben wir einfach schon ja aufregendere Orte für weniger Geld erlebt tatsächlich. Sollten die Malediven aber auf deiner Bucketlist stehen, ist ja sogar tatsächlich die Frage, ob du das alsbald in Angriff nimmst, denn die globale Erwärmung lässt den Meeresspiegel ansteigen. Und man kann das jetzt sehr theatralisch sagen, aber es ist ja auch so, wehrlos den Fluten ausgesetzt, so das düstere Szenario, sind die Archipele früher oder später dem Untergang geweiht. Ja. Hochrechnungen ergeben nämlich, dass 80% der Inseln im Jahr 2050 nicht mehr bewohnbar sein werden. Die Frage ist jetzt natürlich, ob man mit einem Flug dorthin nicht eher dazu beiträgt, dass es so weit kommt. Da kannst du ja jetzt in deinem Kopf eine eigene Diskussion darüber führen. Ich möchte sie hiermit nicht eröffnen. Es ist nur als Überlegung in den Raum geworfen. Die Regierung der Malediven hat sich aber aufgrund dieser Tatsache zum Ziel gesetzt, neue Inseln zu schaffen, die vor dem Anstieg des Meeresspiegels und vor Tsunamis geschützt sind. Diese Inseln verfügen beispielsweise über einen starken Küstenschutz und liegen zwischen 5 und 6 Metern über dem mittleren Meeresspiegel. Der Zweck dieses neuen Inselprogramms liegt also im Wesentlichen darin, sichere Lebensräume für die Menschen zu schaffen. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass alle Inseln zurzeit ihre eigene unabhängige Energieversorgung durch fossile Brennstoffe haben, hauptsächlich Dieselgeneratoren. Und das geht natürlich auf Dauer auch nicht so gut. Die Malediven planen also bis 2030 kohlenstoffneutral zu werden. Das ist aber ehrlich gesagt nicht mehr so lange hin, ne? Und auf den Malediven gibt es irgendwie nicht genügend Land oder Dachflächen, um zum Beispiel Solaranlagen zu installieren. Deswegen überlegt man praktikablere Optionen von schwimmenden Solaranlagen, die ja in diesen zahlreichen flachen Lagunen der Malediven vielleicht gut platziert werden könnten. Wie weit da jetzt nun von den Überlegungen schon zu den Bauarbeiten die Pläne fortgeschritten sind, konnte ich irgendwie nicht wirklich herausfinden, aber es handelt sich definitiv um Milliardenprojekte, die hoffentlich dann auch ein umsetzbares Finale finden irgendwann. Ein anderes Problem des Landes, so wie ich gelesen habe, seien auch die Islamisten. Kein Land, heißt es, habe so viele Kämpfer zum IS geschickt wie die Malediven. Sie kämpften in Syrien und im Irak und jetzt sind viele von ihnen zurückgekehrt. Mohamed Nasheed, ein umstrittener Politiker und Ex-Präsident der Malediven, der sich viel für Demokratie und Klimaschutz eingesetzt hat, sagte dazu: Unser Polizeichef hat das ganz gut im Griff. 1400 radikale Islamisten leben auf den Malediven. Gefährliche, zu allem bereite Leute. Wir haben viele von ihnen identifiziert und einige verhaftet. Wir kennen ihr Netzwerk, ihre Geldströme und ihre Absichten. Aber es sind nun mal sehr viele Menschen, die kann man nicht alle an einem Abend ins Gefängnis stecken. So viel dazu. Die Malediven sind übrigens anscheinend das einzige 100%ige muslimische Land der Welt. Als Staatsbürger leben dort tatsächlich nur Moslems. Der sunnitische Islam ist die Staatsreligion. Deswegen kann es auch sein, dass du bei den Sicherheitswarnungen des Auswärtigen Amtes immer wieder Warnungen vor Demonstrationen liest. Tatsächlich ist es aber so, dass man auf den touristischen Inseln in seinem ja wohlbehüteten Resort wenig bis nichts davon mitbekommt. Und da man in der Regel einen sofort anschließenden Transfer von der Hauptstadt zu seiner Urlaubsinsel hat, ist jetzt auch ein längerer Aufenthalt in Ballungszentren wie Malé, wo es unter Umständen zu Ausschreitungen oder Kriminalität kommen könnte, gar nicht nötig. Und generell ist bei so einem Resortaufenthalt die Kriminalitätsrate sehr gering. Natürlich kann es auch hier mal zu einem Taschendiebstahl oder Ähnlichem am Strand kommen, aber die Zahl der gemeldeten Fälle ist wirklich klein. Was du aber vielleicht sonst noch wissen solltest, ist, dass es zwar keine speziellen Impfungen für die Malediven braucht, außer du kommst aus einer Region mit Gelbfieberhäufung, dann musst du die entsprechende Impfung nachweisen, aber du solltest wissen, dass es dort auch Mücken gibt, die das Denguefieber übertragen können. Unser Hausarzt berichtete jetzt im Sommer aber, dass es tatsächlich mittlerweile auch in Deutschland Fälle der Übertragung gab. So wurden bis zum 19. August 2024 fast 1232 Infektionen mit dieser Tropenkrankheit gemeldet. Also, Wenn es dich ereilt, dann kann das erschreckenderweise mittlerweile überall passieren. Und warum fühlen sich die Mücken wohl so wohl? Naja, weil auf den Malediven tropisches Klima mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit herrscht. Und es gibt auch eine Regenzeit, die erstreckt sich im Norden in der Regel von November bis April und im Süden von Mai bis Oktober. In dieser Zeit kann man dann auch mit vereinzelten Tropenstürmen rechnen oder muss damit rechnen. Dazu ist diese Region aufgrund ihrer Lage natürlich auch nicht ganz frei von Tsunamis oder Erdbeben, wobei das zuletzt gemeldete Seebeben mit Tsunami 2004 war und die Malediven eigentlich auf der indo-australischen Platte liegen und tektonisch sehr stabil sind und eigentlich als aseismisch gelten. Trotzdem kann es natürlich in leichter Form immer wieder vorkommen, zumal die Region südlich der Malediven als hochgradig seismisches Gebiet gilt. Von daher, ja, immer Vorsicht walten lassen und örtliche Nachrichten versuchen mitzubekommen. Das gilt ja im Endeffekt für fast jedes Land. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich dich nicht abgeschreckt habe von diesen letzten Nachrichten, aber ich finde, das gehört ja auch einfach dazu, wenn ich über ein Reiseziel berichte und nur von kristallklarem Wasser zu berichten und wie sich der feine weiße Sand zwischen den Zehen anfühlt, wenn man am seichten Meeressaum im Sonnenuntergang Hand in Hand spazieren geht. Während ein frischer Wind das Haar zerzaust und man über den abenteuerlichen Tauchausflug des Tages sinniert. Zu berichten wäre zwar schön, aber unvollständig. In diesem Sinne soll es aber für heute erstmal genug sein. Ich bin keine Malediven-Expertin geworden in der Woche, die wir dort waren. Und ich bin auch trotz der Schönheit der Natur keine Malediven-Liebhaberin geworden. Trotzdem hoffe ich, dir einen kleinen Einblick gegeben zu haben und dich auditiv zumindest für ein paar Momente an einen anderen Ort dieser Welt katapultiert zu haben. Wenn du jetzt noch interessiert bist, wie du selbst deine Stimme einsetzen kannst, um anderen Menschen Geschichten zu erzählen, lebendig gestaltete Reden zu halten oder mitreisende Ansprachen umzusetzen, dann melde dich gerne bei mir und wir finden heraus, was deine Stimme braucht, um genau das zu erreichen. Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über viele, viele Bewertungssternchen bei Spotify, über Kommentare oder Bemerkungen unter dieser Episode oder auch über persönliche Nachrichten an mich, über die Webseite, über Instagram oder Facebook. Diese Folge wurde eingesprochen mit dem IXM-Podcaster von Yellowtech. Angebote mit einem kleinen Rabatt findest du direkt unter dem Link, der ebenfalls in den Shownotes angezeigt wird. Alles Liebe, deine Vera von Nebenan kennste, dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.